Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist Diplompädagoge, Heilpraktiker für Psychotherapie und zählt zu den erfahrensten bioenergetischen Analytikern in Deutschland. Seit über 2 Jahrzehnten begleitet er Menschen dabei, emotionale Spannungen, Energieblockaden und Schutzmuster im Körper sichtbar zu machen und hilft ihnen, tief verankerte Traumata zu lösen. Sein Ziel: echte Selbstführung durch Verkörperung. Er verbindet Körperwissen, den Umgang mit starken Gefühlen und ein feines Gespür für innere Spannungen zu einem Ansatz, der nicht reparieren will, sondern Bewusstsein schafft. Wo hält der Körper fest? Wo schützt er sich? Und wovor? Wir sprechen darüber, wie sich unsere Lebensgeschichte im Nervensystem einschreibt, warum echte Veränderung nicht im Kopf beginnt und wie wir den Weg zu mehr Lebendigkeit und Selbstwirksamkeit über den Körper finden können. Denn der Körper weiß oft mehr, als wir mit dem Verstand erfassen können. Und genau dort liegt oft der Schlüssel zu echter Veränderung und innerer Freiheit. Herzlich willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Heiner Steckel.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und habe mich durchaus in der Einleitung wiedererkannt, wenn ich auch gedacht habe, es ist fast noch ein bisschen schlimmer. Also es sind tatsächlich mittlerweile mehr als 2 Jahrzehnte, aber das ist ja nicht so ein wesentliches Detail.
Heiner, vielleicht lass uns damit beginnen, dass du dich direkt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wendest. Wie könnte sich jemand fühlen, was könnte sich in seinem Leben verändern, wenn er all das verinnerlicht, was du heute über Energie- und Körperarbeit mit uns teilen wirst?
Das ist eine große Frage. Ich hoffe, dass er oder sie sich erstmal bewusst wahrnimmt in der Art, wie ich gerade da bin, sitze, stehe. Ich nehme mal an, das sind die beiden Daseinsformen, die ein Zuhörer in diesem Podcast im Wesentlichen vollzieht. Und spürt, wenn ich jetzt atme und wie ich so in meinem Körper bin, bin ich da zufrieden? Fühle ich mich lebendig? Und wo vielleicht bin ich so mehr oder weniger anwesend? Spüre ich mich nicht so oder fühle ich mich sehr gehalten? Und dann hoffe ich, dass wir in diesem Gespräch einen Zugang finden, dass diese Haltung und Verkörperung, die ich erstmal in so einer Selbstwahrnehmung aufspüre, dass die möglicherweise Hinweise darauf geben, wie ich mich schon immer in meinem Leben organisieren musste, wie das auch ganz sicher mal sinnvoll war und in der Gegenwart vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist. Also dass das, was ich wahrnehme, Relikte sind, Überreste sind aus Strategien, mich körperlich zu verfassen, die sehr sinnvoll waren und mich jetzt auch etwas einschränken. Und wenn da ein interessantes Gespür für entsteht und ein Interesse, dann glaube ich, ist schon ganz viel gewonnen.
Da steckt jetzt drin Körperwahrnehmung. Da steckt ja sowas drin wie Körpergedächtnis. Du hast von Relikten gesprochen, also auch von voraussichtlich vergangenen Erfahrungen, die sich im Körper abgespeichert haben und die anscheinend eine gewisse Auswirkung haben auf die Art und Weise, wie wir unser Leben aktuell erleben. Vielleicht nochmal vorne anfangend, warum ist der Körper so wichtig?
Ich bin mein Körper. Wir sprechen ja ganz häufig davon, ich habe einen Körper. Eigentlich ist das schon eine Verschiebung. Also eigentlich bin ich ja mein Körper. Es gibt ja nicht ein Ich, was einen Körper hat, sondern ich bin ja verkörpert in meinem Körper. Also alles, was mir widerfährt, wie ich mein Leben gestalte, was ich erfahren habe und vor allem, wie ich mit dem Leben umgegangen bin, ist immer auch eine körperliche Tätigkeit. Insofern kann man sagen, was immer mir im Leben begegnet ist und vor allem, wie ich dann damit umgegangen bin, wird körperliche Auswirkungen haben. Und wir glauben jetzt, oder ich glaube von unserem Ansatz her, dass wenn wir Veränderungsprozesse anstoßen wollen, also wenn wir davon ausgehen, ich bin mit irgendetwas jetzt nicht so zufrieden in mir oder wie es läuft mit mir und der Welt oder mit meinem Beruf, dann sind die körperlichen Impulse und die körperlichen Verfassungen ein ganz wesentlicher Zugang, so wie der Oliver gesagt hat. Also im Körper steckt dann eben auch ganz häufig schon das Lösungspotenzial, sowie aber auch das Erkenntnispotenzial drin steckt. Wie lebe ich mich und wie gehe ich um mit dem Leben, mit mir selbst und wie nehme ich auch die Welt wahr? Die nehme ich ja durch meinen Körper wahr. Also mein Körper ist ein Wahrnehmungsorgan und natürlich auch ein Tätigkeitsorgan. Also ich beziehe mich auf die Welt körperlich, so wie ich sie auch körperlich wahrnehme. Bin ich damit in etwa im Rahmen der Frage?
Ich glaube, du kannst es gerne noch weiter erläutern. Ich hätte aus einer vielleicht anderen Perspektive vielleicht auch die Wahrnehmung eingenommen, dass vieles, von dem du gerade sagtest, das spielt sich im Körper ab, hätte ich vermutet, das spielt sich primär im Gehirn ab. Also ich meine, natürlich ist das Gehirn Teil des Körpers, aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also sprichst du gerade vom Gehirn, vom Körper, von beidem?
Ich spreche auf jeden Fall von beidem. Also man könnte ja so sagen, ich will jetzt nicht zu fachchinesisch werden, das Gehirn ist so ein bisschen der Organisator auch des körperlichen Geschehens. Also wenn ich jetzt etwas wahrnehme, dann wird es im Gehirn über die Wahrnehmungsorgane organisiert. Also ich nehme etwas wahr und dann das Gehirn macht sowas wie eine Unterscheidung. Ist das, was ich wahrnehme, was Angenehmes? Ist das was, wo ich ganz ruhig bleibe dabei? Ist das etwas, was mich sehr herausfordert? Dann gibt es einen anderen Kreislauf, dann komme ich schon in Herausforderung, Stress. Oder ist das, was ich wahrnehme, etwas, was mich sofort unter Bedrohung setzt? Dann laufen ganz andere Vollzüge im Gehirn wie auch im Körper. Also wir könnten so sagen, wie der Woody Allen das früher mal gesagt hat, Gehirn meldet an Muskulatur Stress, du musst vorbereitet sein, der Tiger ist hinter dir her, dann werden bestimmte Stoffe ausgesendet, meine Muskulatur ist in Aktivitätsspannung, ich bin bereit zu laufen, wegzulaufen oder zu kämpfen, das berühmte Kampffluchtsystem ist angeworfen, Adrenalin ist da und das sind alles sehr vernünftige Vorgänge. Und das ist gar nicht problematisch. Aber wenn ich das jetzt aus irgendwelchen Gründen dann nicht in Bewegung umsetzen kann, zum Beispiel, ich hängen bleibe auf diesen nicht ausgerückten Bewegungen, dann können sich daraus festgehaltene Spannungsmuster entwickeln. Und dann gibt es eben nicht nur diesen Kanal Gehirn meldet an Peripherie, also an Körper. Pass auf, du musst vorbereitet sein, so und so mit deiner Situation umzugehen, sondern das Gehirn nimmt auch den Körper wahr und wenn er jetzt angespannt bleibt, dann denkt sich dieser Teil im Gehirn, oh, der ist weiter in Gefahr oder der ist weiter unter Stress. Und dann haben wir diese Rückkopplungsschleife vom Gehirn in Körper oder Muskulatur. Und das ist etwas, womit wir zentral beschäftigt sind, wo wir dann glauben, die läuft sehr viel schneller als die kognitive Erfassung der Realität. Und deswegen sind Menschen ganz häufig dann in ihrer Wahrnehmung, was die Außenwahrnehmung anbelangt, und die Innenwahrnehmung, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich eigentlich im Garten sitze und es gemütlich habe und es ist alles gut und schön, dann kann ich mich ja entspannen. Wenn ich aber parallel ein Signal aus meinem Körper bekomme, aus welchem Grund auch immer, dass in diesem Garten in jedem Moment ein wildes Tier auftauchen könnte, also wenn mein Körper irgendwo in einem solchen Anspannungszustand ist, dass er immer darauf vorbereitet ist, auf eine Gefahr, dann werde ich diesen schönen Garten möglicherweise gar nicht genießen können, weil ich ja aus meinem unmittelbaren Körper ein ganz anderes Signal bekomme. Und das überwiegt dann. Das überwiegt den äußeren Eindruck, weil das im Sinne des Überlebens wichtiger ist und auch mal wichtiger war. Und das sind dann die chronifizierten Spannungszustände zum Beispiel oder Erregungszustände, die durch alle möglichen Auslöser ausgelöst werden können im Körper. Und dann ist der Außenwahrnehmung nur noch bedingt zu trauen. Dann kann man jemandem sagen, naja, du kannst dich doch eigentlich entspannen, das ist eine wunderbare Situation hier. Aber dein Organismus gibt dir konstant eine ganz andere Information. Also du bist immer auf 100. Und dann klappt das mit der Entspannung eben nicht. Und der Außenwahrnehmung ist jetzt so ein bisschen ein Beispiel, ne? Und da meinen wir eben deswegen parallel zu allem kognitiven Erfassen. Natürlich ist es wichtig, dass ich die Augen aufmache und sehe, mein Gott, in dieser Situation besteht eigentlich gar kein Grund, mich so zu stressen. Das ist schon wesentlich. Nur durch diese kognitive Erfassung werde ich diesen Mechanismus möglicherweise, wenn er sehr stark und wesentlich war, auch mal historisch, werde ich den nicht einfach unterbrechen können. Ich könnte also noch in einen ganz blöden Zustand kommen, wo ich mir dann selbst vorwerfe. Also das erlebe ich dann zum Beispiel vielen Menschen, mit denen ich arbeite, die sagen, naja, es könnte mir doch gut gehen. Warum geht es mir denn nicht gut hier? Es stimmt doch alles äußerlich. Ja? Ich realisiere, ich bin gar nicht unter Bedrohung und trotzdem gibt mir mein Körper innerlich immer diesen Zustand vor, dass ich mich immer so fühle, wie wenn was Schlimmes passieren könnte. Und deswegen ist die Körperarbeit und die Arbeit an diesen chronifizierten Verspannungen meines Erachtens so wesentlich, daran zu arbeiten, um sozusagen wirklich in die Gegenwart kommen zu können im körperlich-seelischen Geschehen.
Heiner, wenn ich jetzt in meinen Körper reinhöre und mich frage, auf welche Anzeichen sollte ich denn achten, die mir Sorge bereiten sollten oder die dann auf sowas hindeuten, dass da vielleicht so eine chronifizierte Verspannung ist oder dass da das Gedächtnis etwas signalisiert, was eben halt mal nicht auf Ausgewogenheit, Ausbalanciertheit oder Gesundheit hindeutet. Wie erkenne ich das oder wie unterscheide ich das von, ich sag mal, ich habe mir jetzt heute früh beim Sport irgendwie die Schulter verrenkt?
Naja, wenn du dir heute Morgen beim Sport die Schulter verrenkt hast, dann hast du eigentlich schon die Antwort gegeben, dann hast du Ursache und Wirkung schon erfasst. Also du sagst, da ist irgendwas geschehen heute Morgen und dann kann ich mir diese verrenkte Schulter oder diese Anspannung in der Schulter jetzt zum Beispiel auch erklären. Die Schulter ist angespannt, weil die beschäftigt sich jetzt damit mit einer Verletzung, die ich heute Morgen gehabt habe. Und dann wird dich das nicht besonders beunruhigen. Das geht vorüber. Wenn du jetzt aber da sitzt und du hast heute Morgen dich nicht verletzt und wir sprechen jetzt zusammen, das wird man auch an meiner Stimme hören, ich bin etwas agitierter, ich bin etwas lebendiger, als ich vielleicht vorher war im Gespräch, weil ich möchte ja auch was rüberbringen. Das heißt, mein Nervensystem ist in einem Eustress, in einem angenehmen Stresszustand, der mir hoffentlich hilft, auch etwas von dem anzuzapfen, was ich rüberbringen will. Wenn ich jetzt aber merken würde zum Beispiel, dass das so stark wird, dass meine Schultern chronisch hochgezogen sind und denke ich, meine Güte, Heiner, was ist denn los? Lass dich mal. Die wollen dir doch gar nichts Böses. Ja? Also ich merke, nicht erklärbare, mit der momentanen Situation erklärbare Spannungszustände im Körper, die vielleicht auf einmal ausgelöst sind. Jetzt ist das Blöde daran, wenn du das fragst, Oliver, das Schwierigste sind eigentlich die habituellen Spannungen, die chronischen Spannungen, weil die nimmt man dummerweise nicht wahr. Da denkt man, man ist einfach so. Ja? Die würde man also dann erst wahrnehmen, wenn sie mit dem lebendigen Selbst in Konflikt geraten. Damit arbeiten wir jetzt auch. Wie geht das? Also wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel vor mir steht und sagt, ich sage, ja, weswegen bist du denn da? Also es könnte jetzt in der Beratung sein, könnte in der Therapie sein, es könnte in einem Coaching sein, ja? Wo jemand da steht und sagt, ja, ich bin immer in dieser Situation. Ich weiß gar nicht, was da mit mir los ist. Ich kann mich so schlecht einlassen oder er sagt, ich kann auch schlecht einschlafen am Abend, weil mir immer noch Gedanken durch den Kopf gehen. Dann gucke ich als Bioenergetiker erstmal, wie der Mensch vor mir steht und dann sehe ich möglicherweise, dass der wirklich ganz hohe Anspannung hat in den Schultern, also sich, wie wir sagen, hochzieht vom Boden. Also das kann man im Körper dann sehen, wenn man so ausgebildet ist. Und das ist jetzt auch nicht so schwierig. Und dann würde dieser Mensch aber erstmal gar keine Beziehung dazwischen herstellen können. Dann sage ich ihm, ja, probier doch mal jetzt einfach dich runterzulassen, die Knie so ganz leicht zu beugen. Also wenn vielleicht jetzt Zuhörer dabei sind, die Lust haben, das mal direkt mitzumachen. Warum nicht? Dann sollen sie vielleicht mal aufstehen, sich hinstellen und mal die Knie durchstrecken und sagen, ich bin jetzt ganz präsent und ganz stark da. Dann ist mich in unserer Kultur häufig die Stärke dadurch definiert, dass man sich steif macht. Also die Knie durchstreckt, hochstreckt, jetzt bin ich ganz präsent, ganz stark da. Und dann sage ich, jetzt machst du mal es umgekehrt und lässt die Knie so ein bisschen los, nur so ein bisschen einbeugen. Und stellst dir vor, dass dein Körpergewicht unten in den Füßen anlandet. Also auf dem Boden. Und dann drückst du die Füße nochmal etwas aktiv gegen den Boden und spielst so ein bisschen mit den gebeugten Knien. Beugen, strecken und benutzt dazu den Boden. Also die Bewegung nach unten, um sich nach oben zu entfalten. Sagt, oh, da fühle ich mich aber schwach. Sag ich, was? Da fühlst du dich schwach? Ja, da passiert so eine leichte Belebung oder Zittern und so. Und das ist ja Schwäche. Ist vielleicht auch Lebendigkeit. Und dann könnte es sein, ganz häufig ist das so, wenn dann der Kontakt zum Boden zum Beispiel belebt ist, dass sich dann der Mensch anfängt, so Bewegungen in den Schultern zu machen. Dann dreht er die Schultern so ein bisschen und bewegt das. Und sage ich, und was gab es jetzt gerade für Impulse? Und sagt er, Impulse? Also es ist so, wie wenn man Chinesisch spricht, wenn man Menschen manchmal auf Impulse anspricht. Sagt er, ich weiß gar nicht, Impulse. Sag ich, naja, ich habe gerade gesehen, dass deine Schultern angefangen haben, sich zu bewegen. Ach, das nennst du Impulsen. Sag ich, ja, weil ich habe dir ja nicht gesagt, beweg mal deine Schultern. Ich hatte gesagt, beug die Knie etwas und fokussiere so ein bisschen den Kontakt zum Boden. Und dann hat dein Körper selbst angefangen. Das war gar nicht angefragt von mir. Also ich war gar nicht der Sportlehrer, der gesagt hat, jetzt macht man die schönen kreisenden Bewegungen in den Schultern. Das hat er ganz von alleine gemacht. Und meine Erklärung wäre jetzt, der hat gemerkt, jetzt ist auf einmal so ein Halt von unten da. Und dann können die Schultern sagen, ach, ich muss gar nicht alles hier oben halten, sondern ich könnte mich auch ein Stück lassen. Und dann sagt er, und was hat das jetzt alles mit meiner Problematik zu tun, die ich präsentiert habe? Naja, es könnte sein, dass wenn du dich abends hinlegst, zum Beispiel, oder in einem Gespräch bist, dass dein Körper automatisch meint, du musst jetzt ganz, ganz stark sein und fest sein, weil er das so gelernt hat. Und genau das macht es dann schwierig für dich, sag mal, in so einer gelassenen Aktivität oder dich im Schlaf zum Beispiel dann zu lassen, weil ja dauernd der die Botschaft bekommt, ne, da gibt es gar keinen Halt von unten. Das nennen wir in der Bioenergetik dann das Grounding oder die Erdung. Also ein gewisses Gehaltensein, was man dann auch übertragen kann, fühle ich mich auch etwas gehalten im Leben. So, ja, also das war jetzt so ein kleines praktisches Beispiel, wie wir auch schon da rangehen.
Also ich finde dieses Erdungsthema ja super spannend und vielfältig anwendbar. Du hast ja schon so eine kleine Intervention gebracht. Könntest du nochmal so eine Intervention vielleicht für alle anleiten? So 30 Sekunden Erdungsübung, ja, wo jeder mitmachen kann, die man quasi immer anwenden kann, weil ich glaube mal, das ist für ganz viele Menschen, ja, könnte relevant sein.
Ja, ich lade also die Zuhörer an, sich hinzustellen und einen Moment einfach mal den Kontakt der Füße wahrzunehmen zum Boden. Und jetzt ist es ganz häufig so, dass ein Mensch dann runterguckt in dem Moment, und das dürft ihr gerne auch tun, schaut ruhig mal runter auf die Füße und stellt die Füße dann mal so in etwa beckenbreit, kommt nicht auf einen Millimeter an. Das fühlt sich für manche schon etwas komisch an, weil der sichere Stand für viele eben ist, dass man sich sehr breitbeinig stellt. Also ich lade ein, in einer gewissen unsichereren Position zu stehen. Also die Füße etwa so beckenbreit und parallel. Dann schaut man nochmal runter und sagt, ah, parallel, ich dachte, es wäre parallel. Und dann sieht man häufig, dass aber die Füße in so einer leichten V-Form stehen. Also die Vorderfüße schauen so ein bisschen nach außen. Lass die Fersen mal da stehen und nimm die Vorderfüße jetzt so ein bisschen so rein, dass die Füße richtig parallel stehen, wie wenn die auf so zwei Eisenbahnschienen stehen würden. Und dann dürfte man auch mal ausatmen und den Unterkiefer etwas hängen lassen. Also den Mund leicht geöffnet. Wem das so blöd vorkommt, weil dann guckt man manchmal so ein bisschen dumm. Ich sage auch manchmal, guck mal dumm. Ja? Also den Mund mal hängen lassen. Wem das zu blöd vorkommt mit offenem Mund, der kann es auch mit geschlossenen Lippen machen und die Zähne einfach so ein bisschen voneinander wegbewegen, dass der Kiefer eine gewisse Entspannung hat. Und dann lassen wir die Knie ganz leicht einbeugen. Es muss gar nicht viel sein. Und drücken die Füße gegen den Boden. Und durch den Druck der Füße gegen den Boden kommt man so ein paar Zentimeter wieder hoch. Und das macht man mit dem Ausatmen. Also wir atmen ein mit dem Einbeugen der Knie, wenn das Gewicht runterkommt. Und dann drücken die Füße gegen den Boden und ich atme aus. Und dann für sich selbst ruhig mal die Ausatmung hörbar werden lassen. Das muss nicht ein großer Ton sein, aber vielleicht sogar ein Seufzer. Ich sage immer, seufzen, bevor man es muss, ist ganz gut. Um so ein Gespür dafür zu kriegen, dass die Entfaltung, das in Erscheinung treten, die Entfaltung des Daseins, eigentlich in der Verwurzelung beginnt. Also wir machen das eigentlich wie ein Baum in der Natur. Deswegen nennen wir es auch Grounding. Der schlägt Wurzeln nach unten und dadurch kommt es zur Entfaltung oben. Also das wäre so eine ganz simple Übung. Und das kann man tatsächlich überall tun. Und das rate ich dann auch Patienten oder Menschen, die mit mir arbeiten, ob man an der Bushaltestelle ist, ob man im Supermarkt ist. Man kann sich mehrmals täglich einfach mal daran erinnern, die Knie ganz leicht zu beugen und den Boden richtig aktiv zu benutzen, auch den eigenen Körper in dem Sinn zu nutzen, dass man sich von unten aufrichtet und nicht hochhält, Hochhalten ist eine unglaublich anstrengende Aktivität. Leider oft das, was kulturmäßig sehr verkauft wird. Also wir müssen uns hochhalten. Warum? Wir können uns doch aufrichten von unten. Also das wäre so eine einfache Grounding-Übung.
Ich habe das gerade mal mitgemacht und habe festgestellt, dass ich bei dem, dass wir uns durch den Druck in den Boden eben aufrichten sollen, habe ich gemerkt, dass bei den ersten beiden Malen meine Schultern auch mit hochgezogen haben.
Haben die mit hochgezogen oder sind die, ist dann Brustkorb nach vorne gekommen?
Nee, also Brustkorb hat sich nicht bewegt. Es war nur, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste meine Schultern noch mit leicht hochziehen.
Das könnte sein, dass deine Schultern, die wollten sich schon auch entfalten. Und vielleicht kennen die aber als Entfaltungsmöglichkeit erstmal das Hochziehen. Jetzt könntest du probieren, wenn ich es jetzt so mit dir arbeiten würde, dann würde ich sagen, probier doch ruhig mal, das nochmal zu machen. Und wenn du dann oben bist und spürst nochmal in die Füße, dann lässt du die Schultern nochmal einsinken, aber nicht zusammenfallen. Darum geht's nicht. Sondern wie wenn man sich das vorstellt, also auch anatomisch, dass die Schultern eigentlich wie so ausladende Arme sind und die Wirbelsäule in der Mitte, dass die sich tragen lassen über die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule verlängert sich dann, die wird getragen im Becken und das Becken verteilt sich wieder auf die beiden Beine und die Füße. Also manchmal macht man auch so eine Reise von oben, dass man sagt, der Kopf, der ja auch immer so ganz wesentlich ist, oben sitzt, Kopf und Schultern, der Kopf darf auf der Wirbelsäule ruhen, die Schultern dürfen an der Wirbelsäule ruhen, die Wirbelsäule findet sich im Becken und das Becken findet sich in den Beinen und die Beine finden sich in den Füßen am Boden. Also man kann es von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben ausrichten.
Wenn ich dich richtig verstehe, man sagt ja so, die Augen sind der Spiegel der Seele, aber sind vielleicht aus deiner Sicht, ohne dir was in den Mund legen zu wollen, ist vielleicht eher der Körper der Spiegel der Seele. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagst du, dass wir immer wieder in bestimmte Situationen geraten werden, wo unser Gehirn bestimmte Signale an unseren Körper schickt, zum Beispiel sich bereit zu machen, vor irgendwas wegzulaufen oder irgendwas anzugreifen. Und in dem Moment, wo wir das nicht tun, wo wir das nicht ausagieren, also quasi körperlich auf die Signale aus dem Gehirn reagieren, dann kann sich das quasi im Körper ablagern oder in irgendeiner Form verankern. Und auf Dauer kann das zu chronischen Spannungen führen und das kann problematisch sein.
Ja, ich würde jetzt sagen, die Augen sind trotzdem Spiegel der Seele. Gerade ein Klient, mit dem ich heute Morgen gearbeitet habe, der sagte dann so schon, mein Körper ist sowas wie die Bühne meiner Seele. Mhm. Also auch Spiegel, aber auch die Bühne meiner Seele, wo sich das seelische Geschehen inszeniert. Über die Augen, die sind schon Spiegel der Seele. Und in den Augen sehen wir, wenn wir bereit sind zu sehen, ganz häufig den vordergründigen, aber auch manchmal den hintergründigen Gefühlsausdruck eines Menschen. Deswegen ist Augenkontakt so intim und deswegen schaut man meistens nicht so gerne so lange in die Augen. Im positiven Sinn spricht man aber auch von Verliebtheit oft im ersten Blick. Also es hat so beides. Ja.
Lass uns da vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber was ich spannend fand, war Folgendes. Du hast ja dieses Beispiel gebracht vom Garten. Ich sitze im Garten und kann mich nicht entspannen. Ja? Oder der Mensch, der zu dir kommt und sagt, sag mir, warum ich immer noch nicht glücklich bin. Eigentlich passt doch alles. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist die These, die du vertrittst, die folgende. Nämlich, dass wenn es uns nicht gelingt, ausreichend regelmäßig auf bestimmte Situationen, in denen unser Gehirn bestimmte Signale an den Körper sendet und in dem der Körper irgendetwas tun soll, zum Beispiel vor irgendetwas wegrennen oder gegen irgendetwas kämpfen oder aufarten gegenüber einer Sache, dann kann sich das quasi in irgendeiner Form ablagern und perspektivisch über Zeit unser inneres Gleichgewicht negativ beeinflussen.
Ja. Vielleicht ablagern, das ist ja alles auch sehr sinnvoll. Wir erinnern vor allen Dingen, was funktioniert hat. Das ist ja alles auch erlebtes und gelerntes Verhalten. Ich sage mal, das ganze Leben ist sowas wie Bodybuilding. Ja? Wir haben auch ein psychisch-emotionales Bodybuilding. Und wenn ich eben erlebt habe, mich immer sehr stark zu fordern und mich anzupassen an die Erwartungen, also das dürfte ein sehr, sehr starkes Motiv sein, in einer Daueranspannung zu sein. Wenn ich also sowas wie den Innenbezug ein Stück aufgegeben habe dafür, weil ich immer den Erwartungen entsprechen möchte, dann hat das aber erstmal funktioniert. Dadurch ist dann Kontakt zustande gekommen. Und da wir ein tiefes Kontaktbedürfnis haben, menschlich, das ist nichts Neurotisches oder Schlimmes, wenn wir aber gelernt haben, ich gebe den Kontakt im Grunde genommen zu mir ein Stück auf, um Kontakt und Anerkennung nach außen zu haben, dann trage ich praktisch ein dauerndes Anspannungsverhältnis mit mir selbst, ohne dass ich es dann noch wahrnehme, rum und bin damit möglicherweise sehr, sehr erfolgreich. Also das ist das, was ich ganz häufig bei sehr erfolgreichen Menschen merke. Die kommen und sagen, ja, ich habe wirklich Erfolg im Beruf, ist alles gut und bestens und auf einmal fühle ich mich so furchtbar leer. Und die geraten dann in diese tiefe Sinnkrise. Früher nannte man das Midlife-Crisis, vielleicht nennt man es immer noch so, oder Managerkrankheit oder ja, so. Sie sagen, ja, ist alles da, ist Geld da, Beruf hat alles funktioniert und auf einmal weiß ich überhaupt nicht mehr, wofür und wozu. In der Beziehung klappt es auch nicht. Und manche sagen es dann sogar, ich habe mich ein Stück verloren im Erfolg. Ja. Und dann ist eine innere Haltung, seelische Haltung, aber eben auch Körperhaltung, durchaus erfolgreich gewesen, aber auf Kosten des Innenkontakts zu mir selbst, zum tieferen. Und die Rechnung geht dann, man könnte es fast sagen, zum Glück am Ende nicht auf. Natürlich kann es sehr dramatische Lebenskrisen dann oder auch natürlich somatische Krisen zeitigen. Es geht jetzt ein bisschen über deine Frage hinaus, aber das ist etwas, was dann die dramatischen Folgen dann sind. Das müssen jetzt gar nicht schwere traumatische, schocktraumatische Erlebnisse sein. Das können eigentliche Anpassungsstrategien sein, die jedes Kind vollzieht, weil wir alle brauchen Beachtung und Kontakt. Und die Frage ist immer, wie viel gebe ich auf von mir essentiell, wesensmäßig, für den Kontakt und für das, was mir von außen zugeführt wird? Oder wie weit bleibe ich irgendwie in Kontakt mit mir selbst?
Wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, einmal, wenn jemand so zu dir kommt und eben genau diesen Kontakt zu sich selbst verloren hat, aus genau diesen Gründen, weil er eben immer oder sie dafür den Kontakt zu anderen bekommen hat und das karrierefördernd war, und du arbeitest jetzt mit so einem Menschen, heißt es dann, dass er oder sie dann quasi gleich alles hinschmeißt und kündigt und nur um sich selbst wieder zu spüren und in Kontakt zu kommen? Beziehungsweise, was passiert dann emotional mit so Menschen, wenn sozusagen durch diese Körperarbeit, durch dich so Sachen freigesetzt werden?
Es kann schon diesen Impuls geben, alles hinzuschmeißen. Ich würde das niemandem raten. Ich würde sowieso, das ist fast eine Grundregel, niemandem raten, aus einer Krise heraus Entscheidungen zu treffen. Das ist immer sehr gefährlich und hoffe dann, dass ich einen Menschen ermutigen kann, im Dialog und im Kontakt mit mir, dass es da andere Wege gibt, als alles hinzuschmeißen. Ich kann aber diese Entscheidung natürlich nicht für einen Menschen treffen. Ich kann ihm nur anbieten, dass man nochmal Alternativen sich erschließen kann, weil es ist ja gut, es ist ja was gut gelungen. Und das muss man ja nicht wegwerfen. Das wäre schade, ja. Nur den Innenbezug dazu, den kann man verändern. Aber dazu braucht es den Innenbezug. Und das kann dann manchmal auch ein schmerzlicher Prozess sein. Ein schmerzlicher Prozess im Sinne von, dass man realisiert, Mensch, ich konnte zum Beispiel nie wirklich Nein sagen. Also das Nein ist zum Beispiel ein ganz wesentliches Wort für mich. Also ich übe mit jedem Patienten oder auch im Coaching, sage ich, eine Körperhaltung zu finden, wo man mal die Hände nach vorne streckt und seine Grenzen, also wo man das, was wir eben gemacht haben, das wäre jetzt die nächste Übung sozusagen, das Grounding. Und das nächste wäre, dass ich meinen Raum definiere. Also dass ich so die Arme nehme und ja, sage, ich stehe, das ist mein Platz und das ist mein Raum. Dann kann ich sagen, ich habe ein Recht auf meinen Stand und ein Recht auf meinen Raum. Das können dann manche noch sagen, aber sie sagen, aber ich fühle es gar nicht. Schon wenn ich das sage, glaube ich mir nicht. Und das nächste ist mal die Hände nach vorne zu strecken, zu sagen, nein. Das Nein kann ja ein Ja zu sich selbst sein. Ich sage nein, ich grenze mich ab. Oder habe ich immer gelernt, Ja zu sagen zum anderen und Nein zu mir selbst. Da bin ich also nicht so ein Befürworter von alles hinschmeißen. Hinschmeißen, das ist nicht so eine gute Idee. Wo möchte ich mich denn drauf zubewegen? Hinschmeißen wäre ja nur, ich will jetzt von was weg. Das ist jetzt nichts mehr für mich und so. Und dann ist immer die große Gefahr, dass man ins Nächste reinläuft, eigentlich mit der gleichen inneren Haltung. Ne? Dann hat man nur sozusagen die Fronten gewechselt. Das wäre es nicht. Aber die Hinbewegung, wenn ich jetzt sage, Ich erschließe mir mein Nein. Das heißt aber nicht, jetzt nächsten Morgen zum Boss zu gehen oder so sagen, ich muss mal jetzt üben, mit dir Nein zu sagen. Ja, das kann schlecht kommen. Sondern das ist mehr so eine innere Haltung, dass man vielleicht tatsächlich auch haltungsmäßig mal übt. Ich trete mal in ein Gespräch, wenn ich jetzt meinetwegen mit dem Vorgesetzten, dann mache ich vorher so eine kleine Grounding-Übung. Und ich mache das vorher. Manchmal sage ich auch direkt vorm Gespräch, mach's doch ruhig auf der Toilette. Mach doch nichts, dass du es mal verkörperst. Geh nicht rein und sag nein, aber erschließt der Moment, ich nehme mir mein Recht zurück, Ja zu mir selbst zu sagen. Und dann gehe ich rein und sage, ich finde das so. Ich muss ja nicht sagen, du machst das blöd. Du sagst, ich sehe das so. Vielleicht sagt er ja, ach, ist interessant. Vielleicht sagt er aber auch, ich sehe das ganz anders. Das heißt aber nicht, dass ich sofort innerlich meine Position aufgebe. Und nur mal sowas zu üben, das sind oft mehr innere Haltungen, aber die sich natürlich in äußeren Körperhaltungen manifestieren und die man auch ein Stück sich zurückerschließen kann. Und das ist dann häufig eine körperliche. Aber es ist oft auch ein schmerzlicher Prozess, weil Schmerzen, die dann mehr mit der Vergangenheit zu tun haben, dass man sieht, oh Mensch, es gab doch viele Situationen, da musste ich eigentlich, das darf man sich nicht vorwerfen dann, von mir ein Stück ablassen, um genügend Kontakt zur Außenwelt zu haben. Also es ist auch sowas, dass man einem Menschen, der in dieser Krise ist, so etwas aufbaut wie einen freundlichen inneren Beobachter. Leicht gesagt, gar nicht so leicht, weil wir oft haben wir sehr kritische innere Beobachter, also die immer sagen, du solltest mehr anders, ja, anders sein vor allen Dingen. Der freundliche wäre jetzt erstmal, der sagt, Mensch, du hast das eigentlich toll gemacht bis hierhin, was du alles geschafft hast. Und da ist was auf der Strecke geblieben. Und das schaue ich jetzt mal mit dir zusammen freundlich an und gucke, ob wir das, was auf der Strecke geblieben ist, nochmal neu beleben können. Ich sehe diese Prozesse mehr so als im Sinne von hinschmeißen, weg. Und da mag es den einen oder anderen geben, für den das gut gelingt. Ich habe nicht so viel richtig gelungene Beispiele dafür erlebt, als dass ich das jetzt sehr fördern wollte.
Mindful Moment. Vielleicht hast du gerade beim Zuhören und Mitmachen gemerkt, wenn wir anfangen, uns selber wieder zu spüren, taucht nicht nur Erkenntnis auf, sondern oft auch der innere Kritiker. Der, der sofort die Lupe darauf hält, was falsch läuft. Der, der kommentiert, bewertet und dir im Zweifel symbolisch die Bratpfanne über den Kopf zieht. Heiner schlägt vor, das Gegenkonzept zu installieren. Einen freundlichen inneren Beobachter. Eine innere Instanz, die wahrnimmt, ohne zu verurteilen. Die neugierig nachfragt, statt zu beschämen. Du kannst sie ganz konkret einladen, zum Beispiel über kleine Körper-Check-ins im Alltag. An der Bushaltestelle, kurz vor einem Termin oder auch auf der Toilette zwischen zwei Meetings. Frage dich in diesen Mikromomenten Folgendes. Wie ist meine innere Haltung gerade? Eng oder eher weit? Wo halte ich vielleicht gerade Spannung? In den Schultern? Im Kiefer? Im Bauch? Was will ich eigentlich stattdessen verkörpern? Vielleicht mehr Ruhe? Klarheit? Halt? Abstand? Der freundliche Beobachter hilft dir, genau hier zu bleiben. Nicht bei was stimmt nicht mit mir, sondern bei was brauche ich gerade und welcher kleine Schritt würde mir jetzt gut tun.
Ich würde in dem Kontext nochmal gerne besser verstehen, was tatsächlich die Körperarbeit oder auch die Körperanalytik in dem Kontext für eine Rolle spielt. Also vieles von dem, was du gerade angesprochen hast, scheint für mich ja eine starke Form des Perspektivwechsels zu bedingen oder zu beinhalten, den es braucht, um die Sache nochmal quasi aus einer anderen Brille zu sehen. Ja, also mehr Nein zu sagen, eher zu sich selbst einzustehen, nochmal zu reflektieren, verfolge ich die Dinge überhaupt aus den richtigen Zielsetzungen heraus, etc. etc. Das ist ja gefühlt fühlt etwas, was ich tendenziell auch mit einem reinen Psychotherapeuten, der mit Körper- und Energiearbeit gar nichts zu tun hat, besprechen könnte. Aber meine Hypothese ist, um so weit zu kommen, braucht es erstmal wieder die Reconnection zum eigenen Körper, das Ausagieren potenzieller, das war jetzt wieder mein Wort, Verhaftungen, ja, also diese emotionalen Zustände im Körper, um überhaupt diese innere Freiheit zu bekommen, ja, sich aus einer neuen Perspektive dieser Problembestellung zu öffnen. Ist das richtig und kannst du das gerne mal ein bisschen ausführen?
Ja, also du hast jetzt das Wort Ausagieren gesandt, das ist verpönt natürlich.
Warum ist das verpönt?
Verpönt ist das so ein bisschen, wir sollen nicht ausagieren, sondern wir sollen uns ordentlich verhalten. Ja?
Aber das ist ja wahrscheinlich der Kasus Knaxus hier, gell?
Das ist der Kasus Knaxus. Deswegen sage ich, ich sehe das nicht so negativ. Ich sage nur, häufig wird das Wort ausagieren, um Gottes Willen, hier wird ausagiert, da werden einfach Impulse ausagiert. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, da bin ich sehr dafür, aber in einem sicheren Rahmen, also in einem therapeutischen oder Beratungsrahmen, lade ich durchaus einen Menschen ein, in diesem Sinne etwas auszugehen. Ich sage ja nicht, geh hin und verprügel deinen Chef oder verprügel deine Mutter oder deinen Vater, ja auch noch im Nachhinein. Aber ich sage, vielleicht gibt es Protestbewegungsimpulse in deinem Körper. Denken wir mal an das kleine Kind, was sich auf den Boden wirft und diesen Tobsuchtsanfall hat. Ich werfe das Eltern nicht vor, dass das nicht besonders Begeisterung hervorruft. Aber es ist eine ganz wesentliche Selbstäußerung, wo der gesamte Organismus, nein, ich will nicht, so, ja, im Grunde genommen müsste das wertgeschätzt werden. Sagen, Mensch, diese Vitalität, wer hat die noch später im Leben? Ja?
Ich denke an gestern Abend.
Und ja, ich habe die Tochter ja gesehen.
Genau, ein kleines Tier. Ja.
Ich denke, du weißt, wovon ich spreche.
Sehr gut. Ja?
Jetzt ist aber dieser Bewegungsausdruck für sie unwahrscheinlich wichtig. Mhm. Was sie lernen wird, ist, dass das nicht in jedem Kontext so sinnvoll ist. Aber hoffentlich wird der Papa ihr nicht sagen, du darfst das nicht tun, sondern der wird vielleicht sagen, naja, hier ist es jetzt vielleicht nicht so toll, das zu machen, im Wohnzimmer nicht, weil da könnten Sachen kaputt gehen, da kannst du dich auch verletzen. Aber mach das doch mal auf deiner Matratze in deinem Zimmer und tob dich etwas aus. Und später hat sie vielleicht Spaß an entsprechenden sportlichen Aktivitäten. Also Bewegung ist ja Doping fürs Gehirn. Also das brauchen wir ja. Ohne Bewegung ist ja furchtbar. Nur werden die ursprünglichen Bewegungsimpulse, und jetzt komme ich auf dein Ausagieren zurück, die werden eben häufig ganz schnell eingegrenzt. Unterdrückt, eingegrenzt oder sie werden zu früh geformt. Das ist die andere Form. Sie werden zu früh auf Leistung geformt, was auch schade ist. Und dann werden sie mit hohen Spannungsmustern verbunden. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich dann jemanden in meiner Praxis, wenn ihr jetzt in meine Praxis kommt, dann würdet ihr eine große Matratze sehen. Und dann lade ich Menschen durchaus ein, sich auf diese Matratze zu legen und nochmal den kindlichen Tobsuchtsanfall zu machen. Also mit dem Nein nicht nur stehen und abgrenzen, sondern sagen, ich lasse mal ganz körperlich mein Nein, ja. Und dann dürfen sie es auch laut machen. Und überwiegend, nach einer ersten gewissen Schamattacke, um Gottes Willen, wie kann ich mich denn so kindlich? Ja, dann sage ich, naja, das sollst du jetzt nicht auf der Straße machen. Aber vielleicht eine Rückbesinnung, auch körperliche, an diese Vitalität, an diese Vitalkraft, die sich dann, wenn sie in Rohform erstmal wieder in Besitz genommen wird, dann kann sie sich auch regulieren und gestalten. Ja. Und so arbeiten wir durchaus. Und das kann dann sehr wesentlich sein bei den, wie ich das nenne, unterbrochenen emotionalen Ausdrucksbewegungen. Also was ist das denn? Ja, jetzt kommen wir in einen traumatischen Bereich rein. Also ich gebe ein Beispiel von mir. Ich bin in Brasilien mal überfallen worden und ich habe allen immer gesagt, die nach Brasilien reisen, also ich habe alles gemacht, was ich meinen Schülern gesagt habe, was sie nicht tun sollen. Ja, also ich habe es alles falsch gemacht. Warum? Weil ich war nicht vorbereitet. Ich war immer vorbereitet, wenn dir jemand die Knarre hinhält oder das Messer, dann rückt dein Geld raus, ne? Und verzieh dich und so. Es ist alles besser, als sich zu wehren. Worauf ich nicht vorbereitet war, ist, dass jemand direkt auf meinen Körper gesprungen ist. Also der mich direkt körperlich attackiert hat. Und da konnte ich mich nicht mehr kontrollieren. Da konnte ich all die Weisheiten, die gingen nicht mehr. Da bin ich explodiert. Also habe mich gewehrt, habe mich in große Gefahr gebracht, hatte viel Glück. Ja. Aber dann habe ich zum Glück noch gemerkt, okay, das kommt jetzt nicht gut, die anderen sind auch viel stärker. Ich habe vergessen, wie alt ich war. Das ist auch interessant in so einer Erfahrung. Ja. und habe dann umgeschaltet auf den dissoziativen Mechanismus. Also abschalten und aufgeben. Um das aber hinterher zu bearbeiten, da brauchte ich dann selbst einen Kollegen mit mir, damit das nicht in mir stecken bleibt. Dass ich nicht das nächste Mal, wenn ich an eine ähnliche Stelle komme, wieder praktisch abgeschaltet bin, dann musste ich nochmal diese Bewegung, den Bewegungsausdruck, der im ersten Moment da war, das Aufplatzen, das dann aber gestoppt wurde, im Sinne der Sicherheit, ein Glück, hat mein Organismus das für mich so entschieden, stopp und gib auf, aber der steckt ja noch fest. Das heißt, dass ich den später, und das können dann zum Teil sehr kindliche und frühe Erfahrungen sein, ich habe jetzt extra eine relativ harmlose traumatische Erfahrung von mir genommen. Ich konnte andere klinische Beispiele geben, wo das wichtig ist, wo diese Bewegung im Sinne des Überlebens gestoppt wird. Das ist aber eine Aktivität auch, auch wenn das erstmal so aussieht, wie wenn ich nichts tue. Und wenn wir den Körper da wieder in Besitz nehmen wollen, dann müssen wir diese zum Abschluss bringen, in einer sicheren Situation. Das heißt, dann darf ich das nochmal tun, möchte das tun und vielleicht auch mich stimmlich äußern, um nicht in diesem Mechanismus stecken zu bleiben. Also das wäre jetzt das sinnvolle Ausagieren im Sinne eines neuen Inbesitznehmens meiner Vitalkräfte.
Das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du bist nochmal in diese Situation quasi reingegangen und hast das zu Ende geführt, was du damals abgebrochen hast.
Ja, aber das ist jetzt das Wesentliche, was du gesagt hast. Ich bin nochmal reingegangen im vollen Bewusstsein des Jetzt. Das waren jetzt nicht so viele Zeit dazwischen, aber manchmal, wenn ich mit Patienten arbeite, dann kann es sein, dass wir eine Situation bearbeiten, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt und im Bewegungsausdruck ist die Person voll an die Situation erinnert. Und jetzt ist es wichtig, dass ich als Berater und Therapeut das Hier und Jetzt repräsentiere und sage, jetzt ist das möglich. Das wird manchmal falsch verstanden in Therapien, dass wir einfach in die Vergangenheit gehen, sondern wir gehen ein Stück in die Vergangenheit wie ein Pendel aus der Jetzt-Möglichkeit heraus. Wir können das nur abschließen, weil es jetzt sicher ist. In der gegebenen Situation war es absolut sinnvoll, so zu reagieren. Ja, und das ist aber dann eben ein körperliches Geschehen. Und da bin ich sehr der Meinung, dass das dann eben rein über ein Gespräch manchmal begrenzt möglich ist. Ich möchte keine andere Methode eingrenzend beurteilen. Dazu kenne ich sie nicht genug. Aber da bin ich dann sehr der Meinung, von meiner Erfahrung her, dass dazu auch die körperliche Erfahrung wesentlich ist, weil sie dann auch eine korrigierende körperliche Erfahrung ist. Also da hat uns mal der Gerhard Hüther, dieser sehr bekannte deutsche Neurologe, den ich sehr, sehr schätze und auch ein guter Freund eines guten Kollegen von mir ist, mit dem ich oft zusammenarbeite, der uns dann auch in einem Vortrag mal gesagt hat, dass Körpertherapeuten, ihr wisst, da sind Grenzen, das kognitiv zu warten. Es braucht korrigierende Erfahrungen, damit sich neue Verschaltungen auch im Gehirn haben. Und die Erfahrung ist wesentlich. Und damit ist die Bewegungserfahrung so wesentlich. Also ist ja auch ein glühender Vertreter von Bewegung. Ja, also was wir schon allein kulturell mit unseren Kindern machen, wenn in der Schule alle still sitzen müssen. Ja, das Sitzen ist ja schon eine Strafe an sich und eine völlig unorganismische. Also da könnte man jetzt in breite Themen reingehen. Also leider habe ich häufig mit sexuellen Übergriffen gearbeitet und auch zum Beispiel Frauen, die Vergewaltigung oder auch sexuellen Missbrauch erlebt haben, was ein furchtbares Geschehen ist. Keiner möchte, dass das zu unserer Realität gehört, tut es aber. Das Gute ist, das Gute, nichts daran ist gut, aber das Gute im Organismus ist, dass wir die Möglichkeit haben, diese Situation aus dem stecken gebliebenen Impuls zu befreien. Also zum Beispiel Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, die das erlebt haben, die sagen, fast an einem gewissen Punkt habe ich einfach gesagt, hier hast du meinen Körper, aber nicht mich. Zum Glück. Also die haben diesen dissoziativen Mechanismus bedient, sich zu lösen von ihrem Gefühl im Körper. Und das war sehr sinnvoll. Ein Glück konnte ein Mensch das tun in der Situation. Es ist nur furchtbar, wenn später in ähnlichen Situationen, wo der Körper daran erinnert wird, in einem schönen, lustvollen sexuellen Erlebnis zum Beispiel, das Gleiche passiert. Weil der Körper meint, irgendetwas im Gehirn meint, ja, das hat ja geholfen. Und jetzt unterscheidet er nicht mehr. Und dann haben wir ein drastisches Symptom, dann haben wir eine furchtbare Lebenseinschränkung, Lust- und Lebenseinschränkung in den Menschen, die ihn Jahrzehnte begleiten können. Und dann, glaube ich, kann es sehr hilfreich sein, dann zu erleben, zum Beispiel dann körpertherapeutisch, in der klaren Differenzierung von Vergangenheit und Gegenwart, jetzt kann ich meine Beine benutzen und meine Aggression benutzen. Das, was der Körper hätte tun wollen, nämlich wegstoßen und wirklich aggressiv zu gehen, das kann ich tun und ich kann meine Beine etwas befreien aus diesem. Manchmal werden dann Physiotherapien gemacht, immer und immer wieder aufgrund von chronischen Verspannungen in den Adduktoren oder in den Beugemuskulaturen. Und das kann sehr hilfreich sein. Aber wenn das ein emotionales Geschehen ist, was dahinter steckt, dann kannst du immer wieder Physiotherapie machen, weil der Körper kann sich ja daraus nicht lösen und möchte sich nicht daraus lösen, weil er dann denkt, dann gebe ich ja auf. Und wenn man dann den Bewegungsausdruck, den ursprünglichen Bewegungsausdruck in einem sicheren Kontext rausarbeiten kann, dass jemand spürt, ich kriege mich zurück in meinem eigentlich sinnvollen Impuls, dass ich hätte explodieren wollen, das, was bei mir, ne, in meinem Beispiel in Brasilien geschehen ist, das ist ja ein originärer Impuls und den musste ich im Sinne des Überlebens stoppen. Und jetzt holen wir uns den zurück und dann haben wir neue Möglichkeiten und es wird eben dann energiefrei, die für Zurückhaltung benutzt werden musste und weiter benutzt wird. Das wäre so der Ansatz. Das ist einfach gesagt. Das sind natürlich, denke ich, nachvollziehbar nicht einfach so geradlinige Prozesse. Das kommt dann sehr auf die einzelnen Geschichten an. Aber der Ansatz ist so.
Vielleicht springen wir noch mal einen Schritt weiter. Gab es denn so für dich über diese Begegnung in Brasilien hinaus in deinem Leben einen Punkt, an dem dich dein Körper durch entsprechende Signale, die du vielleicht im Vorfeld überhört hast, regelrecht in die Knie gezwungen hat, wo du gemerkt hast, dass du selbst ganz persönlich nicht nach deinen eigenen Prinzipien lebst?
Das gab es immer mal wieder. Also Bewegung war auch immer eine wichtige Geschichte für mich. Und ich bin lange Zeit geritten. Und als ich angefangen habe zu reiten, da war das Reiten lernen für mich geradezu eine therapeutische Erfahrung. Ich hatte auch eine wunderbare Reitlehrerin, die das sehr gute Beobachtungen hatte, auch von meinem Körper. Und da musste ich realisieren, dass ich, eben habe ich diese Grounding-Übung gemacht. Und das hatte ich ja da schon längst gemacht. Aber dann zu realisieren, was ich mit mir selbst mache, wenn ich das Pferd unter dem Popo spüre und das in seiner Lebendigkeit, und das mochte ich ja auch, losgehen wollte, und dass mir das Angst gemacht hat. Und dann zu merken, oh, jetzt ziehe ich mich hoch, dann läuft dir das, Reiter sagen, unterm Arsch weg. Also das Signal für ein Pferd ist, wenn der Reiter sich hochzieht, kannst du losgaloppieren. Ja? Also das Blödeste, was man machen kann, wenn man Angst hat vom Galopp, ist, sich hochzuziehen. Wird jeder Reiter sofort verstehen. Das war aber wie eine reflexhafte Geschichte in meinem Körper. Und da musste ich richtig nochmal lernen. Da musste ich ein Stück kognitiv lernen. Heiner, erinnere dich an das Grounding. Lass dich runter. Popo in den Sattel, damit das Pferd spürt, du bist hier der, der die Grenzen gibt. Ist ein harmloses Beispiel. War aber für mich sehr spannend, nochmal zu erleben. Mit all meinem Wissen, was ich da hatte, hat mir das erstmal da nichts genützt. Ich brauchte auch die Sicht von außen. Dann nochmal die Arbeit in mir selbst. Wie viel frühe Angst tatsächlich auch in mir steckt, die ich immer wieder dadurch auch bewältigt habe, indem ich mich hochgezogen habe.
Gibt es so typische Muster, dass bestimmte Lebensthemen sich in bestimmten Körpermustern widerspiegeln? Also Kontrolle, Anpassung, Rückzug, spiegelt die sich in bestimmten Haltungen wider oder Angst, die du gerade eben beschrieben hast, oder bestimmte Verhalten, ja, oder bestimmte Haltungen? Gibt es sowas? Kann man sowas zuordnen?
Das kann man mit einer gewissen Vorsicht. Die Vorsicht ist, ich möchte nicht so küchenpsychologisch, sage ich mal, dahergehen und sagen, das sieht dann immer so und so aus. Aber in den Ausbildungen, ich bin ja als Ausbilder seit über 30 Jahren unterwegs in dieser Therapiemethode, da ist etwas, was wir das Körperlesen nennen. Also Körperlesen wäre jetzt, dass man sich einen genauen Verständnis erarbeitet von einem Menschen über einen körperlichen Ausdruck. Also man schaut tatsächlich den Menschen an in seiner physischen Verfasstheit. Und das ist jetzt nicht so plakativ, dass man sagt, oh, ich sehe jetzt das und das an dir. Und es gibt aber gewisse Grundmuster, wo wir sagen, die gewisse Rückschlüsse erlauben, auch im Dialog mit der Person, zum Beispiel in welcher Lebensphase es besonders notwendig war, gewisse Haltungsmuster aufzubauen, die dann immer noch im Körper deutlich sind. Also einfaches Beispiel jetzt, du hast Zurückhaltung gesagt. Eine Zurückhaltung sieht man häufig in einem Organismus im wahrsten Sinn des Wortes. Nämlich, dass wenn du siehst, dass jemand steht und du würdest mal von der Seite schauen und man stellt sich so von der Seite so eine Seitenlinie vor und dann stehe ich dann auf einmal, ihr könnt es vielleicht sprachlich übersetzen, weil ich es jetzt zeige, dann stehe ich, ich halte mich zurück. Mhm. Ja?
Das heißt, der Oberkörper ist quasi nach hinten gebeugt, ne?
Ich beuge mich so ein bisschen raus, ja? Und ich halte mich hier zurück und komme vielleicht mit dem Kopf sehr neugierig nach vorne. Bin aber hier in der Mitte eher ein Stück zurückgehalten. Wenn ihr das nur simuliert und du kommst nicht aus dieser klassischen Haltung, dann merkst du, wie viel Kraftaufwand das erfordert. Wenn du das aber immer gemacht hast und ich sage, ja, bring doch dein Gewicht mal so ein bisschen mehr in die Mitte, dann sagt er mir, um Gottes Willen, ich falle auf die Schnauze. Ja? Ich falle nach vorne rüber. Dann sagt er, das auf einmal. Da merkt man so, aus einer chronischen Haltung sich zu erlauben, mal in andere reinzugehen, das sind schon heftige Prozesse. Und sage ich, na, das ist doch interessant. Du hältst dich, bist in dieser zurückgehaltenen Haltung. Ja, da bin ich sicher. Jetzt komme ich so ein bisschen nach vorn und dann kommt die Idee, ist ganz häufig, ich falle. Sage ich, jetzt hast du etwas völlig vergessen. Das ist sehr einfach, ein kleiner Test zu machen. Dann habe ich gedacht, darf ich dich mal anstupsen von hinten? Ja, aber ich falle doch dann. Sage ich, na, ich übernehme die Garantie. Ist noch nie jemand gefallen. Noch nie. Ja? Was passiert denn? Wenn ich dann von hinten anstupse, dann macht er einen Schritt. Keiner fällt so hin. Das ist aber jetzt sehr wesentlich, weil in der Zurückhaltung hat das System vergessen, dass es ja einen drauf zugehen gibt. Und es ist tatsächlich körperlich so vollzogen, dass wenn du einen Menschen aus der zurückhaltenden Position anregst, nach vorn zu kommen, dass er sofort an Fallen denkt, aber nicht an drauf zugehen. Das sind keine Zufälle. Das sind die Sachen, wie sich Körperhaltung und seelische Haltung dann immer wieder gegenseitig bedingen. Das ist, wie gesagt, jetzt auch ein harmloses Beispiel. Das sind natürlich praktische Seminare, wo man das mal ausprobiert. Die sind dann ganz hilfreich. Das kann man jetzt wahrscheinlich dann in so einem Podcast nicht alles im Detail rüberbringen. Mehr so die Grundidee.
Was mich interessieren würde, ist, wie kann uns bewusste Körperarbeit dabei helfen, in so typischen Situationen, die jeder von uns kennt, die uns typischerweise triggern, bewusster zu agieren und nicht affektiv zu reagieren? Also ich muss jetzt an einen Freund denken, der mir zum Beispiel sagt, er merkt, dass er irgendwie immer wütender wird und das auch irgendwie dann in der Bahn rauslässt und sonstiges. Und er weiß eigentlich, kognitiv ist das total fehl am Platz und das sollte so nicht sein. Aber er kann dieses Verhalten irgendwie nicht steuern. Das heißt also, für ihn ist es so, er hat die kognitive Erkenntnis, dass es nicht die richtige Art und Weise mit seinem Umfeld zu kommunizieren. Und trotzdem kommt er nicht aus diesem affektiven Verhalten heraus. Was würdest du dem aus einer Körperenergetiker, Bioenergetiker-Perspektive herausraten?
Wir sollen ja niemanden auf die Straße gehen und einladen, zu uns zu kommen. Aber wenn er das jetzt merkt, dann würde ich sagen, da ist ja was Positives drin, allerdings in einer blöden Art. Ja? Also das Positive wäre ja, der möchte sich lebendig ausdrücken. Also der merkt, der spürt seinen Ärger oder seine Wut und dann möchte sich das motorisch oder motorisch wäre auch verbal oder wie auch immer, möchte sich das umsetzen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Dummerweise macht das auf eine Art, die ihm genau das einbringt, was er wahrscheinlich früher erlebt hat, deswegen er jetzt Wut aufgestaut hat, nämlich dass man gegen ihn ist. Wenn er sich natürlich dann so benimmt, dann erlebt er vor allen Dingen Zurückweisung. Ist ja klar, wird niemand begeistert sein, wenn er einfach das sich so ausblendet. Das heißt, er bringt sich unbewusst genau in einen Mechanismus rein, der möglicherweise genau dazu geführt hat, dass er jetzt auf so einem Aggressionsstau sitzt. Verstehst du? Wäre jetzt erstmal so eine natürlich wieder eine kognitive Erkenntnis, wo man sagt, Moment, pass mal auf, was du da mit dir machst. Aber der Bewegungsimpuls und der Ausdrucksimpuls, der ist erstmal sinnvoll. Und jetzt brauchen wir nur eine sinnvolle Umgebung dafür. Und jetzt ist die Frage, muss vielleicht nicht jeder gleich dafür eine Therapie machen? Vielleicht kann ihm ja auch helfen, wenn er sagt, Mensch, kauf dir doch erstmal einen Boxsack, ja? Manche finden dann auch den richtigen Sport dafür, dass man das dann in einer etwas geordneten Form, aber den motorischen Impuls erstmal wertschätzt. dass er jetzt zwar sieht, dass er was Blödes macht, aber sich nicht so dafür verurteilt, weil dann wird er noch wütender. Sondern, dass er eine Verständnisperspektive entwickelt und sagt, ja Mensch, also ich bin wieder ausgeflippt in der Bahn, muss irgendwas mit Autoritäten zu tun haben oder vielleicht fühle ich mich auch so hilflos und da kann ich nicht anders mit umgehen. Oder ich sehe eine Uniform oder irgendwas, dass er die Auslöser vielleicht entdeckt und dann guckt, wo er aber den körperlich-motorischen Impuls in einer sicheren Form ausdrücken kann, dass er also erstmal eine gewisse Abfuhr erlebt, aus dem Stau rauskommt, sodass dann Bewegung sich wieder freier organisieren kann. Also jede zurückgehaltene Bewegung, blöderweise, auch durch traumatische Erlebnisse, das wird im prozeduralen Gedächtnis abgespeichert. Das wird nicht abgespeichert in einem Gedächtnis, wo man sagen kann, oh, das gehört da und dahin. Deswegen ist das immer wieder auslösbar. Das da rauszukriegen, müssen wir die erstmal wie ein Stück abschließen. Und dann kann man sagen, okay, ich sitze auf so einem Stau, weil das erinnert mich an das und das, damit die Zündschnur nicht sofort immer losgeht. Und das ist ein Hinweis darauf, wenn die Zündschnur dann kurz ist und sofort losgeht, das, was mit fachchinesisch sagen wir fragmentierten Traumaerinnerungen oder so zu tun haben, die dann immer wieder entzündbar sind. Und da würde ich ihm dann schon raten, da mal vielleicht dann durchaus mal Beratung oder therapeutisch ranzugehen, um das in einem sicheren Rahmen ausdrücken zu können.
Ich hätte da jetzt anschließend, weil du das Stichwort Boxsack erwähnt hast, ich hätte mal mir auch einen Boxsack gekauft aus einer anderen Motivation heraus und mich würde interessieren, ob das auch für dich so eine Art bioenergetische Arbeit ist, um mit dieser Emotion Wut, ja, die bei mir einfach nicht wirklich gut ausgebildet war, besser in Kontakt zu kommen, habe ich mir einen Boxsack gekauft, um das eben wieder zu spüren, um da einen Kanal zu entwickeln. Du nickst, also das ist quasi so eine Art bioenergetische Arbeit dann.
Richtig, ja. Zum Beispiel in meiner Praxis, da machen wir es dann mit einem Tennisschläger und einem Würfel, wo ich dann jemanden mit dem Tennisschläger schlagen lasse und dann sagt er, warum soll ich denn jetzt schlagen? Ich bin doch gar nicht wütend. Ne? Und sage ich, naja, aber Aggression, Ärger und Wut ist ein Grundgefühl. Man kann jetzt die gleiche Technik benutzen, um jemanden, wenn er auf dem Stau sitzt, etwas von diesem Stau abarbeiten zu lassen und dann eine Regulation reinzubekommen. Also das wäre jetzt ein bisschen das Beispiel, was Gekai gebracht hat. Und du hast genau das andere Beispiel gebracht, dass man die gleiche Technik nutzen konnte, um jemandem zu helfen. Ich sag mal, Wut und Ärger muss man nicht lernen. Das kann man nur verlernen. Du bist damit geboren. Das sind Grundgefühle. Und dann ist irgendetwas geschehen. Ich möchte dich jetzt nicht analysieren und da reingehen, ja, dann ist irgendetwas geschehen, wo du den Zugang dazu verloren hast, aufgegeben hast. Und dann ist dir irgendwann aufgefallen, ach Mensch, da fehlt mir was, das möchte ich mir zurückholen. Super Idee. Und das kann ich mir zum Beispiel durch so eine aggressive Aktivität zurückholen, zurückerschließen. Und dann habe ich es wieder im Boot, ja, im Repertoire. Ich finde, unsere Gefühle sind so unsere Grundrepertoire. Und idealerweise hätten wir sie alle zur Verfügung für die Situationen, wo sie dann notwendig sind. Das ist so unsere Grundausstattung.
Es gibt ja einige Emotionen, wir können jetzt nicht alle durchgehen, aber du sagst, idealerweise können wir die ganze Klaviatur unserer Emotionen da spielen und sind in Kontakt mit denen und können die auch immer genau dann in der richtigen Dosierung anwenden. Was hast du vielleicht sonst noch für die Zuhörerinnen bei uns so an eine Idee, wo jeder mal mit dem, was wir haben, Atmung, Muskeln, Haltung, Körper, was kann man so vielleicht im Alltag auch anwenden, ja, um wieder zu lernen, mehr uns zu spüren, zu fühlen, mit diesen Emotionen in Kontakt zu kommen? Ich weiß, das ist so eine Riesenfrage.
Ja, so eine Riesenfrage, ja. Ich reiße mich nicht darum, Vorträge zu machen, aber manchmal, wenn ich dann irgendwo bin, dann mache ich häufig das, dann könnte ich sagen, ja, wir können doch mal ein paar Grundemotionen, die ich meine, dass die hoffentlich zur Verfügung stehen, kurz anspielen. Also wir könnten sagen, ich ball mal die Fäuste und guck mal böse. Und ich guck mal so, wie ich mir vorstelle, ich guck auch bedrohlich. Also ich guck richtig wütend. Ich zeig die Zähne. Und das könnte jeder machen, einen Moment. Und für sich dann spüren, wenn ich nur diesen Körperausdruck spiele, Ich sage dann manchmal so spielerisch, ich mache jetzt ein Casting und suche einen guten Schauspieler für den richtigen Killer. Ne? So, der möchte das so. Und jetzt machen wir ein Casting. Und dann machen wir eine kurze, nicht Selbstreflexion. Jetzt spiele ich das und dann kann ich im Moment wahrnehmen, habe ich mich jetzt völlig schauspielerisch gespielt gefühlt? Habe ich einen kurzen Zugang gehabt? Ich spiele das und spüre, oh, ich habe einen inneren Zugang zu diesem Gefühl in dem Moment. Und dann entspanne ich mich und sage, ach, ich habe es ja nur angespürt. Anderes wesentliches Grundgefühl wäre jetzt Angst. Dann sage ich, dann mache ich die Augen mal weit auf und spiele mal. Ich gucke, was ganz bedrohlich ist und ich spiele es nur. Bitte das nur mitmachen von den Zuhörern, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sofort merken, oh, sie kriegen auch wirklich Angst, dann sofort rausgehen und sagen, ach, ich habe es ja nur angespürt. Traurigkeit, ganz wesentlich. Ja? Also wenn wir das verloren haben. Ich lasse den Gefühlsausdruck der Trauer mal in meinem Gesicht. Ekel, ganz wichtiges Gefühl, weil damit regulieren wir, ja, da riecht was schlecht und so. Da möchte man sich wegbewegen davon. Ne? Ganz häufig ist dieses Gefühl gebrochen worden, dadurch, dass ein Kind überfüttert wurde und immer Mama meinte, jetzt ist der richtige Moment und das kleine Baby hat schon alles zusammengezogen und gesagt, nee, will ich jetzt nicht. Ne? Und dann wird die Nase zugehalten, dann geht der Mund auf, aber nicht damit Essen reinkommt, sondern damit man wieder atmen kann. Und weil jetzt irgendein Erwachsener der Überzeugung ist, jetzt ist gerade der richtige Moment, da was reinzustopfen. Und dann wird dieser ganz ursprüngliche Mechanismus, dass man das eigentlich reguliert, über seine Sinneswahrnehmung, was reinkommt und wie nah was rankommt aneinander, kann das schon ganz früh also gebrochen werden. Also Ekel ist sehr wesentlich. Und so, da hätte man Freude natürlich. Ja. Da wundert man sich manchmal. Wenn man sagt, macht man einen freudigen Gesichtsausdruck, da denken manche Leute, ja, wie ist das denn? Ja? Und der Test wäre jetzt, wenn ich das so sage, jetzt gibt es noch zwei, drei andere, wenn ich jetzt so einen kurzen Gefühlsausdruck spiele und ich habe gar keinen Bezug dazu, also ich fühle das gar nicht in dem Moment, dann würde ich sagen, das könnte spannend sein, dem ein bisschen nachzugehen. Wenn ich es spüre, dann ist das sozusagen mit dem Repertoire. Wenn ich es gar nicht spüre, könnte es sein, dass ich aus irgendeinem Grund in meiner Entwicklung gelernt habe, mich von diesem Gefühl zu entfernen. Also es nicht mehr so einfach zu spüren oder sogar ein Gegengefühl dazu aufzubauen. Also wir Männer zum Beispiel, wir sind, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht nicht mehr die Männerrolle, aber ich sage mal so klassischerweise ist es schon so, dass Männer eher, wenn sie anstatt traurig werden, werden wir leichter wütend. Ja, also weil ein Mann weint nicht. Ich meine das nicht, aber das ist so in der Kultur vermittelt. Deswegen haben wir ganz häufig Ärger und Wut. In der männlichen Erziehung haben wir das ganz häufig als Gegen. Und bei Frauen ist es oft umgekehrt. Eine Frau, ein schwaches Geschlecht, ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal noch diesen tradierten Welten so sage, die dürfen weinen. Ja? Wenn die wütend werden, dann sind sie keine netten Frauen mehr. Ne? Also es ist natürlich Blödsinn, aber das ist ja gelernte Geschichte. Aber in Therapien und Beratungen erlebe ich das häufig, dass dann der Mann anstatt, wenn es eigentlich über was spricht, was eigentlich traurig ist, eher so verbissen und ne, wütend wird. Und eine Frau manchmal, wenn es eigentlich adäquat wäre, zu sagen, da bin ich richtig sauer drauf, dann in Tränen ausbricht. Also dann haben wir so diese Gegenspieler. Und das kann man ganz leicht in so einem kleinen Selbsttest mit sich machen, indem man einfach den Gesichtsausdruck, Körperausdruck mal kurz anspielt und dann sich so innerlich fragt, ist das okay für mich, wütend zu sein? Ist das okay für mich, ängstlich zu sein, traurig zu sein, freudig zu sein? Ist das okay für mich, wenn ich einen Ekel spüre, wenn ich sage, da stinkt mir was? Ja, in der Sprache ist es ja auch drin. Ne?
Mindful Moment. Gefühle wollen nicht analysiert, sondern ausgedrückt werden. Nicht wahllos, nicht ungefiltert, sondern so, dass sie sich bewegen dürfen, statt sich festzusetzen. Vielleicht magst du dir ja einen Moment nehmen und dich fragen: Welche Emotion meldet sich gerade bei mir häufiger? Und wo und wie darf sie in Bewegung kommen? Nicht jede Emotion braucht dieselbe Form von Ausdruck. Unterschiedliche Gefühle brauchen unterschiedliche Kanäle. Vielleicht ist es für dich bei Wut und Ärger zum Beispiel das Ballen der Faust, mit den Füßen aufstampfen, auf einen Boxsack hauen oder ein strammer Spaziergang draußen vor der Haustür. Geht es um Angst und Unruhe, ist es vielleicht ein Ausschütteln der Arme und Beine, eine Joggingrunde durch den Wald oder etwas Ähnliches ein Kanal für dich. Vielleicht darf Freude mehr Raum haben? Wie wäre es mit einer Runde tanzen zum Lieblingssong oder einfach mal wieder lachen, bis der Bauch wehtut? Vielleicht ist nicht die wichtigste Frage, warum du etwas fühlst, sondern wo und wie darf dieses Gefühl durch dich hindurch?
Ich finde das so spannend. Also zum einen haben wir jetzt diese Grundemotionen, du hast, glaube ich, nicht alle aufgezählt, aber einige. Da war jetzt Freude, Traurigkeit, Ekel, Angst und Wut dabei. Ja? Von diesen fünf ist jetzt eine, Freude, eine gesellschaftskonforme Emotion, würde ich sagen. Ja? Dass man sich freut, ist socially accepted. Ja? Und dann haben wir Traurigkeit, Ekel, Angst und insbesondere Wut. Entweder zeigt man sie nicht gerne, weil man glaubt, sie werden nicht gerne gesehen. Insbesondere sowas wie Wut oder Ekel, das möchte man eigentlich auch so grundsätzlich sich nicht gegenseitig zumuten. Und das finde ich extrem spannend, weil das stellt ja eigentlich ein Wahnsinnsspannungsfeld dar, wenn du sagst, das sind die Grundemotionen, die gehören zu uns. Ja, das ist wichtig, dass wir die fühlen und die sind auch regelmäßig da. Und wir aber gleichzeitig in einer Gesellschaft leben, wo eigentlich der Großteil dieser Gefühle gar nicht erwünscht ist, da dürfte eigentlich die Tür gar nicht mehr stillstehen und das Telefon gar nicht mehr aufhören zu klingeln. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz so schlimm ist es nicht. Ganz so schlimm ist es nicht. Weil es tritt doch ein Gewöhnungseffekt ein. Also wir haben ja dann konventionelle, unausgesprochene Vereinbarungen. Also dass man es zum Beispiel nicht mehr zeigt, ne? Gewisse Gefühle. Oder so tut, wie häufig. Ne? Also Freude ist gesellschaftlich akzeptiert, aber ich würde sagen, zu viel auch nicht, ja? Und wahre Freude. Also, es wird ja auch viel vorgespielt. Also, in der mancher freudigen Fassade verbirgt sich tiefe Traurigkeit.
Ja.
Da müssen wir aber bereit sein, das zu sehen. Ja, das ist schade. Das ist eine gewisse Armut einer Kultur. Dann kann man in einen sehr breiten Bereich rein. Wie gesagt, deswegen ist es mit dem Agieren. Es geht nicht darum, sie auszuagieren, sie zur Verfügung zu haben. Es ist wie der innere Werkzeugkoffer, um mit Situationen umzugehen, dass ich sie zur Verfügung habe und dann natürlich auch ausdrücke. Jetzt kommt aber dazu, und das ist die Selbstregulation, also der Lohn, der Begründer der Bioenergetik, und wo ich auch das Glück hatte, viele, viele Jahre mit ihm ganz persönlich zu lernen, also auch durchaus meinen persönlichen Lehrer nennen darf, der hat immer gesagt, eine starke Persönlichkeit ist definiert durch drei Fähigkeiten. Gefühle sich wahrnehmen, spüren, sie ausdrücken zu können und sie kontrollieren zu können. Der dritte Aspekt, der ist häufig dann auch manchmal in der bioenergetischen Arbeit, weil es nicht so spektakulär ist, wo die Bioenergetiker arbeiten immer nur an diesem starken kathartischen Gefühlsausdruck. Ist nicht wahr. Die arbeiten daran, dass man Gefühle regulieren kann, dass man sie schon auch ausdrücken kann. Also erstmal muss man sie natürlich spüren, das ist die Grundvoraussetzung, ausdrücken können und dann regulieren können, das heißt adäquat ausdrücken, wann, wo, wie. Diese Kontrolle ist was anderes als die Kontrolle, die zu einer Verdrängung führt, also dass man gar keinen Zugang mehr zum Gefühl hat. Ich kann ein Gefühl nur regulieren und kontrollieren, wenn ich erst Zugang dazu habe. Also die früheste Kontrolle, die dann den Zugang zum Gefühl verstellt, das ist eine sehr gefährliche Kontrolle, die Zeitbombengeschichte. Also die tickt dann da. Also Gefühle, die überhaupt nicht gefühlt werden können, die sind hochgefährlich. Gefühle, die gefühlt und nicht ausgedrückt werden können, die haben auch einen Gefahrencharakter, weil die warten dann in Anführungsstrichen wie so Kellerkinder, nenne ich das immer, ja, die eingesperrt sind, die warten Animal in a Cage, sagt man in Englisch, also ein gefangenes Tier. Ja. Das hat bedrohlichen Charakter. Also wir müssen diese aus dieser Gefangenschaft ein Stück rausholen, nicht um sie einfach frei flottierend außerhalb zu agieren, ist überhaupt nicht die Idee, sondern um sie dann regulieren zu können. Aber dazu müssen sie Freunde werden. Meine Wut muss mein Freund sein. Mein Ekel muss mein Freund sein. Meine Angst muss meine Freund oder Freundin sein. Ja? So. Wenn das Bedrohungen werden, dann wird es schwierig. Und als Faustregel können wir sagen, da ich jetzt ja aus dem therapeutischen Bereich komme, als Faustregel können wir sagen, wir werden mit diesen Grundgefühlen geboren und dann brauchen wir eine gut genug vollzogene Resonanz und Spiegelung durch die frühen Bezugspersonen, damit sie auch in uns wirklich beheimatet sind. Wenn ich jetzt aber erlebe, dass ich nicht gesehen bin und keine Koregulation erfahre durch Mama, Papa oder frühe Bezugspersonen, die sagen, oh, du bist aber wütend heute, ja, und nicht, wie kannst du wütend sein, ja, das ist was anderes. Das Kind kommt ängstlich in der Nacht an, ja, und möchte in Mama oder Papas Bett und so, ich habe Angst, und dann sagt man selbst, also nicht, weil man es böse meint, man sagt, ach, du brauchst doch gar keine Angst zu haben. Nein, ach, du hast Angst. Ja, also dass man erstmal das Gefühl in Empfang nimmt und da ist. Oder das Kind kommt traurig an und sagt, oh, das passiert, das tut weh. Und dann sagt Mama sofort, weil sie es meint, es gut. Oder sie hat selbst nicht anders erlebt. Ach, guck mal, die Sonne scheint. Du musst doch, hast doch gar keinen Grund, traurig zu sein. Nein. Ach, du bist traurig. Dann nimmt man erstmal die Trauer in Empfang und dann gucken wir weiter. Also dieses in den Arm genommen werden mit dem Cry, Baby, Cry. Also wein dich bei mir aus, komm erstmal in den Arm. Das fehlt ja vielen von uns. Und dann wird oft dann eben auch die Berührung sofort eine besänftigende. Ja, ich nehme dich schon in Empfang, aber zu dem Preis, dass du sofort wieder zeigst, das Lächeln aufsetzt. Und das ist ein Schall. Und das ist aber alles in einem entsprechenden therapeutischen oder auch im Wachstumsprozess nochmal bearbeitbar. Weil es ist ja alles da. Es ist nur verdeckt.
Das ist die positive Nachricht. Es ist nur verdeckt. Es ist nur. Wenn jemand das Gefühl hat, ich will noch unbedingt mehr erfahren, wo können Menschen noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Sie können das in dem Institut, für das ich arbeite. Das Norddeutsche Institut für Bioenergetische Analyse ist ein Ausbildungsinstitut in Deutschland, das in dieser Methode ausbildet und auch in einer zweiten Selbsthilfe-Methode, die TRE. Und wer da interessiert ist, der soll ruhig auf die Website gehen oder sich da informieren. NIBA, N-I-B-A, Norddeutsches Institut für Bioenergetische Analyse. Da findet man mich dann auch als einen der tätigen Ausbilder. Man darf sich ja bedingt auch noch an mich wenden, aber bedingt, sage ich mal so, da will ich nicht zu viel Hoffnung machen. Ich bin jetzt auch 72 Jahre alt und meine Praxis ist reduziert. Ich arbeite noch gerne, aber doch auch sehr reduziert und meine Haupttätigkeit bewegt sich im Sinne der Ausbildung, wo ich Therapeuten ausfinde. Insofern habe ich jetzt nicht so viel Platz, dass ich sagen könnte, kommt alle her und arbeitet direkt mit mir. Aber es gibt Möglichkeiten, die man dann über dieses Institut findet.
Vielen, vielen Dank, lieber Rainer. Vielen Dank für die tolle, wichtige Arbeit, die du und deine Kolleginnen da machen. Und vielen Dank, dass du uns da heute einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir fühlen uns sehr geehrt. Danke.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.